Inforadio Abseits.
Dies ist eine Geschichte, die den weltweiten Kampf gegen Doping verändern wird. Weil im Sport manchmal Unerklärliches passiert.
Sportler werden positiv getestet, haben aber gar nicht gedopt.
Athleten auf sich allein gestellt, am Pranger.
Du bist positiv, beweis mal das Gegenteil.
Ein nie dagewesenes Experiment, das Experten und Sportler alarmiert.
Hiermit haben wir Daten vorliegen, die uns vorher in der Art nicht bekannt waren.
Es macht große Angst, absolut.
Ich bin richtig emotional, dass es so einfach ist.
Deutsche Topsportler wie der ehemalige Ski-Alpin-Star Felix Neureuther oder Fußball-Olympiasiegerin Almut Schuld. Sie sind aufgewühlt durch die neuesten ARD-Recherchen. Und damit herzlich willkommen zu Abseits. In dieser Sendung werden wir beweisen, dass Sportler durch eine beiläufige Berührung unfreiwillig zu Dopern gemacht werden können. Dazu schauen wir darauf, was es für eine Sportkarriere bedeutet, plötzlich dopingpositiv, also schuldig zu sein. Mein Name ist Josef Opfermann. Unsere Reise startet in Brisbane, Australien. Hier lebt Shayna Jack. Sie ist 1,80 Meter groß, 22 Jahre alt, hat lange blonde Haare. Dazu ein freundliches Lächeln. Sie gehört zu den besten australischen Schwimmerinnen, holte allein 4 Medaillen bei den Schwimmweltmeisterschaften 2017. Doch 2 Jahre später brach ihre Welt zusammen. Ein positiver Dopingtest.
Shayna Jack is facing a 4-year suspension from swimming.
Shayna Jack's doping scandal has deepened tonight.
Eine nationale Sportaffäre im schwimmsportverrückten Australien. Jack stand vor einer 4-jährigen Sperre und plötzlich mehr denn je im Rampenlicht.
It's just, it hurt.
Es tat so weh, dass man mich als Person in Frage stellt. Das konnte ich nicht ertragen und war wütend auf alle. Ich kam mir vor wie ein völlig anderer Mensch, sodass ich mich im Spiegel selbst nicht mehr erkannte. Und ich wollte nicht mehr leben.
Ist Shayna Jack wirklich unschuldig? Jeder Sportbetrüger bestreitet in der Regel, gedopt zu haben. In ihrer Dopingprobe war Ligandrol nachgewiesen worden, ein Mittel für den Muskelaufbau.
Ich hatte keine Ahnung, was das war. Ich hatte noch nie davon gehört. Ich weiß nicht, wo ich mit Ligandrol in Kontakt gekommen sein soll.
Aber kaum jemand glaubte ihr. Die australische Anti-Doping-Agentur sperrte sie für 4 Jahre. Auf dem Weg durch die Instanzen bekam sie Schützenhilfe von Anti-Doping-Experten. Diese bescheinigten ihr im ersten Verfahren vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS, sie habe nur eine pharmakologisch irrelevante Dosis der verbotenen Substanz aufgenommen. Jacks Werte zeigten keine Langzeitanwendung eines Anabolikums. Aber auch das bedeutet im Sportrecht nicht automatisch Freispruch. Ihre Sperre wurde lediglich auf 2 Jahre reduziert. Doch die australische und die Welt-Anti-Doping-Agentur gingen in Berufung, wollen die volle Bestrafung. Die Athletin habe nicht überzeugend dargelegt, dass das Dopingmittel ohne ihr Wissen in den Körper gelangt war. Jacks juristischer Kampf geht weiter.
Ich möchte nicht, dass andere Sportler das durchmachen müssen, was ich durchgemacht habe.
Shayna Jacks Fall zeigt das ganze Dilemma des Sports, wenn es um Doping, Schuld und Unschuld geht. Wie bei Shayna Jack gibt es trotz eines Positivbefunds in etlichen Fällen im internationalen Sport keine Beweise dafür, dass ein Sportler sich mutwillig gedopt hat. Er wird aber trotzdem bestraft. Das treibt uns in der ARD-Doping-Redaktion um. Bei Dopingverdachtsfällen gilt nämlich im Sport ein klarer Grundsatz. Er lautet:
Umkehr der Beweislast. Das Regelwerk der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA besagt, das Vorhandensein einer verbotenen Substanz in der Dopingprobe eines Athleten wird fast ausnahmslos automatisch als Anti-Doping-Regelverstoß betrachtet. Es droht unmittelbar eine Sperre des Sportlers. Im Sportrecht geht es anders zu als im Strafrecht. Im Strafrecht herrscht die Unschuldsvermutung, im Sportrecht nicht. Schon ein positiver Test gilt zunächst als Schuldbeleg. Der betroffene Sportler muss dann überzeugend darlegen, dass sein positiver Test nicht durch willentliches Doping zustande kam. Gelingt ihm das nicht, wird er verurteilt, gesperrt, auch ohne Beweis der Schuld.
Dieses Regelwerk ist für fast alle Athleten auf der Welt verbindlich. Nur so sei es möglich, Doping effektiv zu bekämpfen, sagen Sportfunktionäre wie der WADA-Präsident Witold Banker. Die Umkehr der Beweislast ist notwendig und schützt natürlich die Athleten. Oder der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach.
Die Umkehr der Beweislast ist meiner Meinung nach der Schlüssel zum effektiven Kampf gegen Doping.
Diese Recherche wird in Frage stellen, ob das so noch haltbar ist. Alles begann mit einer E-Mail im Jahr 2016, die in der Redaktion ankam. Der Absender schrieb über falsch positive Resultate bei Dopingtests und der Möglichkeit von einem Anschlag auf Unschuldige. Der Mann hinter der Mail ist ein renommierter deutscher Kriminaltechniker, Helmut Mahler. Was er mit falsch positiven Dopingtests und möglichen Anschlägen im Sport meint?
Ich kann mir vorstellen, dass es Personen gibt, die andere Athleten als Feinde betrachten, die Mittel einsetzen, um einen Sportler auszuschalten, indem sie ihn dopingpositiv machen, auch wenn er nicht gedopt hat.
Mahler sagt, das müsse man mal ausprobieren, eine Forschungsarbeit dazu durchführen.
Meine Damen und Herren, wir werden im Augenblick erreicht unser Zug dann seinen Endbahnhof Köln hier.
In Köln sind wir verabredet mit Wissenschaftlern am Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik. Wir treffen Martin Jübner und sein Team. Ihr Fachgebiet? Die Erforschung der Wirksamkeit von Substanzen im Organismus. Die Experten erklären sich bereit, eine Forschungsarbeit anzugehen. Martin Jübner.
Das ist ein komplexes Experiment, was es meines Wissens nach in dieser Form auf der Welt noch nicht so gegeben hat. Aus wissenschaftlicher Hinsicht ist hier das besonders Spannende, festzustellen, ob und wenn ja, auf welche Weise ein Sportler, der nicht gedopt hat und sich nicht zu Schulden kommen lassen hat, tatsächlich dann positiv gemacht werden kann hinsichtlich eines Dopingtests.
Dieses Experiment, es wäre quasi die Simulation eines Dopinganschlags. Wir sind im Berliner Sportforum Hohenschönhausen, treffen den ehemaligen Weltklasse-Diskuswerfer Robert Harting. Er war Europameister, Weltmeister und Olympiasieger und sagt, die Angst vor Sabotage treibe viele Athleten um, auch ihn zu seiner aktiven Zeit.
Also die Angst war zum Schluss dann natürlich super hoch, weil man irgendwie das ganze Leben lang für was gekämpft hat und ordentlich gearbeitet hat und dann durch irgendjemanden das alles ruiniert wird.
Gerade bei Wettkämpfen war Harting deshalb vorsichtig, sagt er, besonders im Umgang mit Getränken. Um ihm zu schaden, hätte zum Beispiel jemand unbemerkt seine Trinkflasche öffnen, ihm etwas Verbotenes hineinmischen können.
Man hört immer das Knacken. Sobald das Knacken nicht kommt, Flasche weg. Also alles, was offen ist und irgendwie nicht aus einem für einen erklärbar sterilen Umfeld kommt, nimmst du einfach nicht.
Dass missgünstige Menschen Athleten eine Dopingfalle stellen können, sagt Harting, habe man im Regelwerk der Sportverbände nicht bedacht.
Die umgekehrte Beweislast führte nur dazu, dass man relativ schnell im Sport zu einem Ergebnis kommt und sagt, okay, deine Werte sind faul, da stimmt was nicht, wir müssen dich sperren. Und die betrügen, die kriegt man dann auch so. Ne? Ich sag mal, von 10 Fällen ist das bei 8 völlig legitim. Aber es gibt auch die 2, wo es nicht legitim ist. Und die haben keine finanziellen Ressourcen, keine juristischen Ressourcen, keine technischen Ressourcen. Und diese wirklich schutzlose Situation ist eigentlich das, was man immer wieder im Kopf hat.
Der Kriminaltechniker Helmut Mahler beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie gelangt eine Substanz ungewollt in den Körper? Er hat eine Theorie, wie das womöglich ganz einfach bei einem Sportler funktionieren würde. Mahler glaubt, man könne einem anderen über die Haut mit Hilfe eines Trägerstoffes Dopingsubstanzen verabreichen, die normalerweise über die Haut nicht aufgenommen werden können. Und das für die Person unbemerkt. Ist es wirklich so einfach?
Das ist spekulativ. Aber wie soll ein Sportler, der jetzt in diesem Fall ein Opfer wäre, wenn ihm ein solches Mittel angetan wird, denn seine Unschuld beweisen? Er weiß ja noch nicht mal, wann das geschehen ist. Der kennt die Art der Applikation nicht.
Ein Händedruck zur Begrüßung, ein freundschaftlicher Klaps in den Nacken, eine kurze Berührung am Arm. Potenzielle Möglichkeiten für einen Dopinganschlag? Das herauszufinden ist das Ziel des Experiments in Köln am Institut für Rechtsmedizin. 12 Probanden haben die Forscher ausgewählt. Ihnen sollen Dopingmittel über die Haut verabreicht werden. Die Forscher entscheiden sich für 4 Mittel aus der Substanzklasse der Anabolika, Muskelaufbaupräparate. Sie machen fast die Hälfte aller positiven Dopingtests weltweit aus. Dazu mischen die Wissenschaftler einen Trägerstoff, der die Aufnahme über die Haut einfacher machen kann. Die Dosierungen der Dopingmittel sind sehr niedrig gehalten, sodass keine Gefahr für die Gesundheit der Probanden besteht. Dem Versuchsablauf hat die Ethikkommission der Universität zugestimmt. Es soll eine wissenschaftliche Arbeit entstehen. Details zu den genauen Mitteln und Mengen, die im Experiment verwendet werden, wollen wir hier nicht öffentlich machen. Das Experiment kann beginnen. Lina Gessner, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut, schiebt in den Versuchsraum einen kleinen Servierwagen. Darauf liegen die Glasschälchen mit dem Dopinggemisch. Es schimmert milchig. Zwei Probanden warten bereits.
So, dann einmal den rechten Arm freimachen, bitte.
Ein kleiner Klecks des Dopinggemischs wird den 12 Probanden jeweils aufgetragen. Wahlweise auf Arm, Handinnenseite, Handaußenseite und Nacken. Deshalb so wenig, um eine flüchtige Berührung, auch nur ein kurzes Vorüberstreifen zu simulieren. Kurz danach ist der kleine Punkt schon nicht mehr zu sehen.
Das war's schon, danke.
Nach einer Stunde müssen alle Probanden Urinproben abgeben. Nach 6 Stunden erneut. Heute beginnend und an den folgenden 14 Tagen müssen sie den Urin für die späteren Analysen in Probengefäßen sammeln. Die Auswertung dieser Urinproben könnte für den Kampf gegen Doping bahnbrechende Erkenntnisse bringen. Es dauert Wochen, bis die Ergebnisse vorliegen. Wir treffen noch einmal den Studienleiter Martin Jübner. Er hat die Auswertungen des Experiments parat. Reichen kurze Berührungen, um einen unschuldigen Sportler zum Doper zu machen?
Tatsächlich hat das Experiment an allen Körperstellen funktioniert. Und besonders erstaunlich war, dass kleinste Mengen, wie ein ganz kleiner Tropfen, ausgereicht haben, um diesen Effekt zu erzielen. Deutlich weniger Mengen, als man üblicherweise einsetzen würde, um sich die Hände einzucremen, was den Zweck einer verdeckten Verabreichung natürlich einfacher macht.
Ein unbemerkter Dopinganschlag ist also möglich. Bei allen 12 Probanden ergaben die Erstauswertungen der Proben massiven Dopingverdacht. Im Detail heißt das, einige Probanden hatten am Tag der Verabreichung bereits nach einer Stunde Dopingspuren im Urin, noch mehr nach 6 Stunden. Und bei allen 12 Probanden waren Dopingsubstanzen immer wieder innerhalb von 14 Tagen nachweisbar. Analysiert hat die Proben das Kölner Dopingkontrolllabor. Es gehört zu den renommiertesten und erfahrensten weltweit. Der Leiter Mario Teves sagt,
wenn die Proben von Athleten gestammt hätten, dann hätten wir Verdachtsmomente gehabt, denen wir nachgegangen wären und hätten mit großer Wahrscheinlichkeit in zahlreichen der genommenen Proben einen positiven Befund erheben müssen. Dann hätten wir hier einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln, was entsprechend auch sanktioniert worden wäre. Der Sportler würde auf jeden Fall bestraft werden, möglicherweise bis zu 4 Jahre.
Unser Verdacht bestätigt sich also. Mit einer kleinen beiläufigen Berührung kann man Athleten zu Dopern machen, ohne dass sie davon das Geringste merken. Kurz vor der Veröffentlichung unserer Recherche organisieren wir eine Videokonferenz. Wir haben dazu deutsche Top-Athleten eingeladen. Ironman-Gewinner Jan Frodeno, Fußball-Olympiasiegerin Almut Schuld, Ski-Alpin-Star Felix Neureuther und andere. Wir zeigen Ihnen Ausschnitte des Experiments und welche Ergebnisse es gebracht hat. Die Reaktionen sind eindeutig. Almut Schuld.
Ich bin richtig emotional, dass es so einfach ist. Das kann dir überall passieren und das ist unfassbar und untergräbt das komplette Dopingsystem.
Felix Neureuther.
Es macht große Angst. Absolut. Wenn du nicht mal mehr jemanden mehr die Hand schütteln kannst oder eine Umarmung geben kannst, oder man ist ja in so viel Kontakt auch mit seinen Konkurrenten.
Jan Frodeno.
Ohne jetzt zu apokalyptisch zu klingen, ist es ja schon für mich erstmal die Frage, ob das vielleicht auch ein Stück weit das Ende des professionellen Sports irgendwie sein könnte.
Experten stellen angesichts der Ergebnisse des Experiments die Umkehr der Beweislast in Frage. Angelika Nussberger war bis 2019 am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und dessen Vizepräsidentin. Die Verfassungsrechtlerin sagt, ein Sportler könne dann nicht mehr auf der alleinigen Grundlage eines positiven Dopingtests bestraft werden.
Wenn es so extrem ist, dass es quasi nicht merkbar ist und als Sabotageakt möglich ist, dann würde das bedeuten, dass eine Menschenrechtsverletzung mit der Sanktion vorliegen würde. Man hat nicht die kleinste Chance, den Gegenbeweis zu führen, denn kein Mensch kann sich erinnern, wie er einen irgendwie kurz beim Vorübergehen gestreift hat. Die Folge wäre, dass dann die entsprechenden Regelungen geändert werden müssen.
Alle internationalen Sportorganisationen schwören auf das seit Jahrzehnten geltende Anti-Doping-Regelwerk. Braucht es aber nun neue Methoden und Strategien im Kampf gegen Doping? Diese Geschichte hat gezeigt, längst nicht jeder, der unter Dopingverdacht steht, ist automatisch schuldig. Das war Teil 1 unserer Abseitssendung zu der Frage, wie einfach können Athleten ungewollt zu Dopern werden? In Teil 2 nächste Woche schauen wir darauf, wie die Sportwelt auf diese neuen Erkenntnisse und Herausforderungen reagiert. Mein Name ist Josef Opfermann. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Inforadio Abseits.